Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hallo Christoph.
Hier hört man hier beim Hi-Podcast ja einmal in der Woche von uns. Aber wie oft, das frage ich dich jetzt, wie oft postest du eigentlich zusätzlich zu dem, was wir hier machen, in den sozialen Netzwerken?
Puh, das kommt aktuell noch ein bisschen drauf an. Ich versuche es einmal die Woche zu schaffen, aber ich habe immer noch so einen kleinen Cringe-Mountain, so nennt das immer eine Freundin von mir. Also diese Hemmschwelle quasi, viel zu posten, über die man irgendwie rüber muss am Anfang, finde ich. Und es braucht ja auch Zeit und die muss ich mir einfach noch aktiver nehmen, habe ich gemerkt. Denn es wird schon noch immer wichtiger für den Job und das eigene Personal Branding, dass man online aktiv ist.
Genau, Personal Branding, das klingt nach einem ziemlich großen Wort, oder? Viele denken dabei sofort an LinkedIn-Posts, an Selbstdarstellung und vielleicht auch ein bisschen an Ego-Show. Böse, wer Böses dabei denkt. Aber ist das wirklich alles, was dahinter steckt? Oder geht es eigentlich um etwas ganz anderes?
Ja genau, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen bei diesem Begriff entweder total begeistert sind oder innerlich zusammenzucken. Manche sehen Personal Branding als große Chance, andere empfinden es eher als anstrengendes Muss. Aber was bedeutet es denn eigentlich jetzt genau, eine echte Personal Brand aufzubauen, ohne sich dabei zu verbiegen oder in diesen Show-Modus zu verfallen?
Und vor allem, reicht es wirklich, einfach mit Postings loszulegen oder steckt doch mehr dahinter? Gibt es eine richtige Strategie, die eine große, erfolgreiche Strategie, um sich gezielt sichtbar zu machen, ohne auf leere Phrasen oder auf generische Inhalte zurückzugreifen, wie jeder Mann und jede Frau sie postet? Also wie wird man besonders?
Und genau das besprechen wir heute mit unserem Gast bzw. unserer Gästin. Wir tauchen nämlich tief ein in das Thema Personal Branding und schauen uns an, warum es mehr als nur ein Social-Media-Phänomen ist. Gerade auch für Firmen, für Unternehmer und Unternehmerinnen wird es immer wichtiger, denn Menschen vertrauen heute nicht mehr nur Marken, sondern sie vertrauen Persönlichkeiten. Bestimmt kennen die einen oder anderen auch den Spruch People follow people. Und wer sichtbar ist, wird außerdem als Experte oder Expertin wahrgenommen, gewinnt leichter Kunden und hat langfristig einen Wettbewerbsvorteil. Und deswegen sprechen wir heute ausführlich drüber, wie man seine eigene Expertise gezielt sichtbar machen kann, welche Fehler man vermeiden sollte und wie Personal Branding wirklich funktioniert. Und das abseits von Clickbait-Headlines und viralen Trends. Starten wir in die Folge.
Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Christina Richter.
Christina Richter ist Gründerin und Geschäftsführerin des Personal Branding Instituts und Expertin für Personal Branding und Kommunikationsstrategien. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen PR, Unternehmenskommunikation und Social Media. Ihr Ziel ist es, Einzelpersonen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Sichtbarkeit und Präsenz zu stärken. Im März 2023 veröffentlichte sie ihr Buch Sichtbare Frauen, das besonders Frauen ermutigt, ihre persönliche Marke zu entwickeln und in beruflichen Kontexten sichtbarer zu werden. Wieso Personal Branding immer wichtiger wird und wieso wir in jedem Bereich Personal Branding finden, das hat sie uns heute verraten.
Christina Richter, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Es geht heute um das Thema Personal Branding. Viele Menschen, die ich treffe, die über Personal Branding sprechen, die tun sich manchmal schwer. Entweder sagen sie, sie gehen auf LinkedIn und werden da ganz prominent sichtbar, oder sie sagen, ich möchte das überhaupt gar nicht werden. Ich möchte durch meine Inhalte überzeugen, ich möchte gar nicht auf LinkedIn die Werbetrommel rühren. Hingegen viele von denen, die auf LinkedIn und in anderen Social Media tätig sind, die rühren nach meinem Eindruck manchmal wirklich ein bisschen zu stark die Werbetrommel, machen eigentlich sehr viele Posts zu Themen, wo man sich oft fragt, was ist hier jetzt eigentlich der Inhalt? Was ist neu? Was habe ich noch nicht irgendwo anders gelesen? Was ist der Unterschied aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung zwischen Personal Branding und Selbstdarstellung?
Das ist eine sehr spannende Frage zum Einstieg, denn tatsächlich erlebe ich das auch, dass sehr viele Menschen allein schon beim Begriff Personal Branding Plack bekommen, um es mal ganz platt zu formulieren, weil sie damit einfach diese Selbstdarstellung vor allem auf LinkedIn in Verbindung bringen. Das ist es aber nicht. Du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Es gibt sehr viele Menschen, die wollen durch Inhalte überzeugen. Und eigentlich ist Personal Branding genau das. Du baust dir eine Sichtbarkeit auf Basis deiner Expertise, deines Know-hows, sodass andere Menschen, wenn sie deinen Namen hören, diese Expertise sofort mit deinem Namen in Verbindung bringen können. Und dann hat das Ganze mit LinkedIn tatsächlich seinen Lauf genommen. Und irgendwie ist jetzt heute diese Wahrnehmung, wenn ich anfange, einfach einfach auf LinkedIn zu posten, dann habe ich morgen eine Personal Brand. Aber das ist es ja nicht. Es ist viel komplexer als das. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir viel häufiger und viel mehr reden müssen, dass Personal Branding ein Kommunikationstool ist, das auf einer sehr strategischen Grundlage basiert, nämlich wer bist du, was kannst du, also was ist deine Expertise und was ist dein Ziel, was willst du mit deiner Sichtbarkeit erreichen? Und das verstehen, glaube ich, ganz viele Menschen noch gar nicht so richtig.
Ja, und es wäre natürlich gut, wenn die meisten oder auch alle das so machen würden, weil dann könnte man von LinkedIn wirklich was lernen, weil man die jeweiligen Expertise der Leute dann auch zu lesen bekommt und dann kann man wirklich was lernen. Aber nach meinem Eindruck sehr, sehr viele Posts klingen wie von ChatGPT geschrieben, sind wohlfeil, wohlgefällig. Mhm. Im Journalismus würde man sagen Clickbait, darauf geeicht, dass möglichst viele Leute draufklicken. Die Inhalte sind oft reichlich dünn und ein häufig beliebter angewendeter Satz ist ja immer, ich weiß nicht, ob LinkedIn das richtige Medium ist, das Folgende zu besprechen, aber ich tue es dann trotzdem mal, sozusagen so der kalkulierte Tabubruch, der irgendwie dann noch mehr Aufmerksamkeit überzeugen soll. In der Minderheit sind doch diejenigen, die wirklich etwas zu sagen haben. Also wenn das, was du gerade sagst, richtig und wünschenswert ist, warum gibt es dann so viel anderes?
Ich glaube, das ist ein sehr menschliches Phänomen. Ich sehe diese Plattform, da gibt es ein paar wenige, die sind vermeintlich unfassbar erfolgreich. Das ist ja auch nochmal die Frage, was ist wirklich Erfolg? Weil ich sehr viel Reichweite auf einer Social-Media-Plattform generiere oder weil sich das dann in etwas Echtes im echten Leben konvertieren lässt. Also zum Beispiel in einen Impact oder in Business. Mhm. So. Da sehe ich auch nochmal eine ganz große Diskrepanz dazwischen. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen auf diese Plattform gekommen sind. Die haben dann einige wenige gesehen, die unfassbar große Reichweiten innerhalb kürzester Zeit erzielt haben. Die haben sich dann angeschaut, wie machen die das? Und dir muss ich das nicht sagen, aus journalistischer Perspektive natürlich mit provokanten Headlines, mit auffälligen Fotos haben sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen, haben es geschafft, dass diese Menschen, immer mehr Menschen, auf diese Inhalte kommentieren. Und dann können Posts, die wirklich eigentlich gar keinen Inhalt haben, viral gehen. Da geht es am Ende darum, wie schaffe ich es, Emotionen bei Menschen zu erwecken, dass sie mir einen Kommentar hinterlassen. So, und wenn ich jetzt neu auf diese Plattform komme, dann sehe ich das und dann denke ich mir, ach, das ist ja toll. Die haben so viel Reichweite aufgebaut und das scheint ja auch gar nicht so kompliziert zu sein. Ich mache das jetzt auch mal und probiere das mal aus. Und dann zieht das so eine Kettenreaktion hinter sich her.
Aber das ist ja genau das ganz Entscheidende, was du gerade sagst. Der Grund für den ursprünglichen Erfolg des Vorbilds ist ja, dass derjenige, diejenige den eigenen Weg gegangen ist, den eigenen Ton gefunden hat. Genau. Und wenn man jetzt diesen Ton nachmacht, wenn man sich einbildet, genau dieser Ton sei erfolgreich, ist man eigentlich nur Copycat. Man müsste doch eigentlich das versuchen zu erreichen, was Erich Honecker mal so wunderbar, ich glaube Erich Honecker war es, ausgedrückt hat, als überholen ohne einzuholen. Also irgendwie das Spielfeld wechseln und auf dem anderen Spielfeld erfolgreicher sein, als zu versuchen, auf dem schon bestehenden Spiel Vorteile zu erringen, die die anderen nicht errungen haben. Aber das ist schwer, oder?
Genau.
Seinen eigenen Weg, seinen eigenen Ton zu finden, wer kann das schon?
Das ist nämlich genau das Thema. Dafür müsste ich mir dann mal die Zeit nehmen und mich mit mir selbst beschäftigen. Und ich habe die Erfahrung aus den letzten 10 Jahren gemacht, in denen ich dieses Thema Personal Branding im Fokus meiner Arbeit habe. Menschen tun sich unfassbar schwer, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Worin bin ich eigentlich gut? Was ist eigentlich meine Kernexpertise? Wo möchte ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich mit dieser Sichtbarkeit? Das sind ja so grundlegende Fragen, wo ich erstmal in mich selber reinhorchen muss und eintauchen muss. Und es ist doch viel einfacher, wenn ich das nehme, was offensichtlich funktioniert, und versuche, das so ein bisschen mein eigen zu machen. Wobei, das machen ja tatsächlich dann auch die wenigsten.
Aber und das wirkt dann aber hohl, oder?
Genau.
Man klopft drauf und es kommt nichts. Ich glaube, Tucholsky war es, der mal gesagt hat, bei vielen Menschen oder bei den meisten Menschen ist das Wort Ich eine maßlose Übertreibung. Das hat er etwas zugespitzt ausgedrückt. Aber viele Leute wissen nicht, wer sie sind und deswegen finden sie auch nicht zu ihrem eigenen Kern. Also wir haben es eigentlich LinkedIn mit einer Art Therapie-Couch zu tun. Wer bin ich, ist die entscheidende Frage. Und du sagst, erst wenn ich das beantwortet habe, dann kann ich wirklich nachhaltigen Erfolg erzielen.
Davon gehe ich ganz fest aus und das erlebe ich auch tatsächlich immer wieder in meiner Arbeit, dass es halt schwer ist, Sichtbarkeit und Reichweite auch in etwas zu konvertieren. Wobei es gibt ja auch verschiedene Motivationen, warum ich sichtbar werden möchte. Also diese maximale Reichweite kann natürlich ein Ziel sein, wenn ich zum Beispiel meinen Content monetarisieren möchte. das ist ja auch ein Weg. Das heißt, ich versuche ganz schnell, ganz viel Reichweite, möglichst viele Follower aufzubauen, um dann beispielsweise als Influencer oder Influencerin meinen Content zu monetarisieren. Aber die große Mehrheit auf LinkedIn haben eigentlich einen anderen Wunsch. Die wollen etwas im Offline-Leben, ein eigenes Unternehmen, eine Selbstständigkeit oder aber auch ihre Arbeit an sich sichtbarer machen, um darauf etwas aufzubauen oder daraus etwas aufzubauen, womit sie zum Beispiel ihren Lebensunterhalt verdienen können. Da geht es gar nicht mal darum, Content zu monetarisieren. Aber der Transfer von LinkedIn-Sichtbarkeit zu tatsächlichem Business oder zu tatsächlicher Kundengewinnung oder zu tatsächlichem Impact, den ich vielleicht schaffen möchte. Das ist ja dann die eigentliche Kunst.
Weil Medienbruch, ja. Also wenn ich ein digitales Asset habe, das ich verkaufen möchte, nämlich zum Beispiel die Reichweite meiner Posts, weil ich irgendwie Werbung drumherum verkaufe, dann ist das noch vergleichsweise einfach, sagst du. Aber wenn ich einen Medienbruch eingebaut habe, weil ich in Wahrheit in der physischen echten Welt etwas ganz anderes mache, dann muss ich die Leute ja über viele, viele Klippen bringen, durch den Konversionsfunnel-Trichter hindurchleiten, um echtes Geschäft zu erzeugen. Und das ist wirklich schwierig. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückgehen, den du gerade angesprochen hattest. Wie finde ich denn das Ich, jetzt nicht ganz so metaphorisch gemeint, aber oder esoterisch gemeint, aber wie finde ich denn das, was mich interessant macht in einem breiten Umfeld, das auch nicht ruht und rastet und mehr viel Wettbewerb macht?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich vielleicht wirklich mal mit einem Blatt Papier und einem Stift hinzusetzen und sich so ein paar grundlegende Fragen zu beantworten. Also, wo will ich eigentlich hin? Das heißt, was ist vielleicht der nächste Karriereschritt oder was möchte ich vielleicht mit meinem Unternehmen aufbauen, das ich gerade neu gegründet habe? Also was ist sozusagen das vor mir liegende Ziel, das ich erreichen möchte? So, dann sollte ich mir einmal Gedanken dazu machen, was bringe ich denn mit, um dieses Ziel zu erreichen? Also was ist meine bisherige Laufbahn, was ist meine Expertise oder wo möchte ich vielleicht rein? Ich kann mir auch was komplett Neues aufbauen und dazu auch Personal Branding nutzen, um das sichtbarer zu machen. Ich habe so eine Übung, die ich ganz gerne mache. Stell dir vor, du wirst eingeladen, eine Keynote zu halten und im Publikum werden dir genau die Menschen hingesetzt, die du erreichen möchtest, also deine Zielgruppe. Du musst die nicht mehr zusammen kuratieren oder suchen. Und das Erste, was du abgeben musst, ist deine Bio, dein Foto, ein Titel und ein Teaser. Und dann überleg dir mal, wenn du jetzt deine Zielgruppe wirklich vor dir sitzen hast, worüber würdest du sprechen? Und das ist so eine Übung, wo ich immer wieder feststelle, dass sehr viele Menschen, die auch vorher sagen, aber ich habe doch so viele Themen, ich weiß gar nicht, wie ich das alles irgendwie zusammenführen soll, die fangen dann an zu überlegen und die fangen dann in ihrem Kopf an zu priorisieren, weil die große Hürde ist ja immer, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Und wenn das aber erledigt ist, dann kann ich mich ja auf das fokussieren, was mir wirklich wichtig ist, was ich wirklich erreichen möchte. Und da kommen tatsächlich immer die besten und authentischsten Themen bei rum, die den Menschen, mit denen ich jetzt zum Beispiel gerade zusammenarbeite oder das bespreche, wirklich interessieren und bewegen. Und das ist dann ein erster Anhaltspunkt zu sagen, okay, wenn das das wichtigste Thema für dich ist, dann fang doch an, darüber zu sprechen. Und dann baust du dir damit sukzessive Sichtbarkeit auf.
Nochmal zum Verständnis dieses Gedankenexperiments. Ich stelle mir also vor, 1000 Leute meiner Kernzielgruppe, ein relativ unrealistisches Gedankenexperiment. Aber was setzt dann ein bei den meisten Leuten? Kommt dann die große Sprachlosigkeit? So wie viele sagen, darüber könnte ich ein Buch schreiben. Aber wenn sie sich hinsetzen, um wirklich das Buch drüber zu schreiben, dann merken sie, dass das, worüber sie das Buch schreiben sollten, vielleicht eine halbe Seite füllt, mehr nicht. Also setzt dann die große Sprachlosigkeit an oder bricht dann wirklich der innere Kern dessen, was sie zu sagen haben, aus ihnen heraus, weil genau das richtige Publikum da sitzt?
Also ich würde es nie so schwarz oder weiß malen. Natürlich gibt es auch Menschen, die dann da sitzen und sagen, oh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Und dann kann ich natürlich immer noch so ein bisschen weitere Fragen stellen, um das herauszukitzeln. Aber tatsächlich mache ich die Erfahrung, in den meisten Fällen wird dann etwas losgetreten, was wirklich so in den Kern reingeht, was bewegt mich eigentlich? Und die Frage, die beantworten mir viele dann erstmal spontan und das ist dann aber auch noch nicht das Ende der Geschichte. Aber was ich mit diesem Gedankenexperiment auslösen möchte, ist, dass Menschen wirklich mal in sich reinhorchen und auch wirklich überlegen, was ist denn das aus meinem gesamten Alltag, was mich gerade alles so beschäftigt und wo drin ich überall drin stecke, was mich am meisten interessiert, was mir am meisten Spaß macht, wo du mich nachts um 3 wecken kannst und ich fange an loszusprudeln. Und das ist tatsächlich das, was bei sehr, sehr vielen Menschen richtig gut funktioniert, weil dann fangen sie nämlich wirklich an, mal in sich reinzuhorchen und zu überlegen, was aus alledem, was mich im Alltag so beschäftigt und umtreibt, ist eigentlich aktuell wirklich das, wofür ich auch rausgehen, meine Stimme und mein Gesicht hergeben möchte.
Also wer uns jetzt gerade zuhört, der hat die Hausaufgaben fürs nächste Mal beschrieben bekommen.
Sehr gut.
In sich hineinhören, was man eigentlich sagen möchte. Trotzdem, wir hatten das ganz am Anfang gesagt, es gibt auch viele Leute, die sagen, ich möchte gar kein Personal Branding, meine Arbeit spricht für sich. Mhm. Word of Mouth ist sowieso das Beste, besser als jede Werbung. Es gibt ganze Unternehmen, die keine Werbung für sich machen, sondern einfach darauf vertrauen, dass sich das herumspricht, was ja oft auch wahr ist. Qualität setzt sich am Ende durch. Welche Unternehmen und Branchen aus deiner Sicht unterschätzen Personal Branding massiv? Also wo hast du es am schwersten, den Leuten beizubringen? Mensch, redet über das, was ihr richtig gut könnt.
Ich glaube, Branchen, die, also ich kann das jetzt eigentlich einmal quer durch den gesamten Mittelstand brechen. Da sind ja sehr, sehr viele Unternehmen, die seit Jahrzehnten am Markt sind, auch vielleicht schon seit mehreren Generationen. Ich denke da immer an die Albrecht-Brüder, von denen es eigentlich nie Fotos gab oder die man nie gesehen hat. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Wir sind heute mit so vielen oder von so vielen Kanälen umgeben, wo so viel passiert. Das gab es ja vor 20, 25 Jahren, als ich auch angefangen habe, mich mit Kommunikation zu beschäftigen, noch nicht. Ich habe angefangen, da gab es ganz klassisch Magazine, Tageszeitungen, Radio und Fernsehen. Heute gibt es ja eine so unfassbare Zahl an Kanälen. Und ich glaube, das Problem, was wir heute haben, ist, dadurch, dass es diese Kanäle gibt, auf die jeder zugreifen kann, die jeder auch bespielen kann, auf der jeder seine Meinung kundtun kann, dass wir heute so ein bisschen Gefahr laufen, wenn ich still bin, dann bilden sich ganz viele andere Menschen eine Meinung über mich. Und das gab es vor 20, 30 Jahren so noch nicht. Das heißt, Kommunikation an sich, auch wie wir andere Menschen wahrnehmen, hat sich verändert. Und ich glaube
Das hat dem Erfolg, weil du gerade Aldi nanntest, das hat dem Erfolg von Aldi ja nicht geschadet. Die haben nie mitgemacht. Nee. Kein Foto im Stern, kein Foto im Spiegel. Das waren die Medien, die damals am wichtigsten waren. Im Fernsehen sowieso nichts. Und trotzdem ist Aldi ein großer Erfolg geworden. Vielleicht sogar deswegen.
Also ich hinterfrage, ob es vielleicht anders gelaufen wäre, wenn sie heute an den Markt gegangen wären. Also jetzt, wo wir einfach in einer anderen Kommunikations- und Informationswelt leben.
Aber bleiben wir ganz kurz bei dem Sektor, weil das wirklich sehr interessant ist. Und es werden sich viele fragen, was das für Unternehmen bedeutet. Nehmen wir zum Beispiel im Discountmarkt Action. Ich verfolge den Markt für Handel vergleichsweise intensiv. Ich wüsste nicht, wer die Eigentümer von Action sind, müsste ich nachgucken. Also ganz bestimmt treten sie nicht groß in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Die sind wahrscheinlich genauso unsichtbar wie die Aldi-Brüder. Trotzdem, großer Erfolg. Geht das heute noch, dass man nur die Marke des Unternehmens nach vorne stellt, Gründerinnen und Gründer oder CEO gar nicht sichtbar sind?
Das geht mit Sicherheit, wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit an den Tag legst und wenn du, was mir bei Action aufgefallen ist, die waren auf einmal da und dann waren sie aber auch gleich gefühlt überall. Und das ist das, was ich, glaube ich, mit Geschwindigkeit meine, dass wenn du die Kapazitäten und die Möglichkeiten und die Ressourcen hast, um das eben in dieser Geschwindigkeit auf den Markt zu bringen, dann wirst du ja automatisch sehr vielen Leuten vor die Nase gesetzt und präsentiert. Das ist ja auch eine Sichtbarkeit. Das ist eine lokale Sichtbarkeit, aber sehr viele Menschen auf einen Schlag kennen dich. Wenn ich jetzt Startup-Gründer oder Gründerin bin, vielleicht sogar eines B2B-Produktes, was ich jetzt nicht sofort an die ganz große Masse ausrollen kann, dann habe ich eine andere Ausgangssituation und dann kann es eben nochmal ganz anderen Sinn machen, auch dieses Tool Personal Branding zu nutzen. Weil wenn ich dann zum Beispiel auch noch auf Investorensuche gehe, Investoren investieren am Anfang nicht zwingend nur in das Produkt, die investieren in die Gründer. Glauben wir, dass du es schaffst oder dass ihr es schafft, dieses Produkt im Markt auszurollen? Das heißt, ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Ich meinte ja vorhin schon, ich sehe es nie schwarz oder weiß, sondern es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Umgebung bist du, welche Ressourcen hast du zur Verfügung. Schaffst du es beispielsweise wie Action, auf einen Schlag viele Märkte zu öffnen, sodass ganz viele Menschen dir ausgesetzt sind? Weil diese vielen Menschen, ja, die fangen dann an, über dich zu reden. Oder bist du in einem Umfeld unterwegs, wo es 1:1:1:1 sich weiterträgt? Das dauert natürlich viel länger. Und dann bist du vielleicht auch viel schneller schon wieder verschwunden, als dass du dich etablieren konntest.
Aber es ist ein gutes Gedankenmodell, dass entweder ist man so kapitalintensiv, dass man so viel Geld hat, dass man ganz viel viele Filialen oder viele Angebotsformen gleichzeitig ausrollen kann, dann erreicht man automatisch eine natürlich physische Sichtbarkeit. Oder man hat das Geld eben nicht, dann muss man andere Wege beschreiten. Aber irgendwas muss man investieren. Entweder Sichtbarkeit bei LinkedIn oder sehr viel Geld oder in der Kombination beides. Gutes Gedankenmodell, finde ich. No-Gos im Personal Branding, wenn du die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, lieber Kunde, lieber Kundin, das hättet ihr nicht tun sollen. Lass die Finger davon. Was würdest du sagen? Wichtigstes No-Go.
Du hast vorhin etwas angesprochen, wofür ich einen Begriff habe, nämlich Menschen, die einfach losposten und wo die Inhalte eher oberflächlich wirken und kopiert von anderen. Ich nenne das gerne Showfluencer und muss auch dazu sagen, dass meine eigene Branche, also die Personal Branding Beratung, dazu beigetragen hat, dass es das gibt, weil es gibt ja so ein bisschen diese Prämisse, fang einfach an, guck dir an, was andere machen und dann schau, dass du daraus deinen Weg findest. Ich gehe etwas anders vor. Ich sage immer, guck dir erstmal an, was du mitbringst, was du in die Diskussion reinbringen kannst und dann musst du dir auch nicht irgendein Trendthema aussuchen, auf das du dann ChatGPT trainieren kannst, der dir dann oberflächliche, generische Inhalte ausspuckt und dann fängst du darüber an, Sichtbarkeit zu generieren. Mhm. Und das ist für mich eigentlich ein No-Go. Ein No-Go ist für mich, sich einfach dessen zu bedienen, was sowieso schon da ist. Klar kann man immer ein bisschen links und rechts gucken, aber dieses einfach mal machen, einfach anfangen, klar, kann man machen, aber bitte erstmal wirklich die Grundlagenarbeit machen und überlegen, was ist eigentlich das, was ich jetzt neu in diese Diskussion mit reinbringe, weil sonst haben wir wieder den nächsten Showfluencer, der genau das macht, was du eingangs kritisiert hast. Der Masse folgen, noch ein generischer Post, noch irgendwas Oberflächliches, was ich mir durchlesen kann oder nicht. Und diese Bewegung, die wir da sehen, die schreckt halt auch immer mehr Menschen davor ab, LinkedIn zu nutzen. Und eigentlich hat diese Plattform nach wie vor extrem viel Potenzial. Nur das wird natürlich dadurch verbrannt, was eben die Showfluencer so groß und nach draußen tragen. Und das finde ich ein absolutes No-Go. Das finde ich schade. Das will ich nicht machen.
Ich habe eine These und würde dich bitten, sie zu kommentieren. Die These ist, der erfolgreichste Influencer auf LinkedIn heutzutage ist ChatGPT. Beweis, früher wimmelte es bei LinkedIn von Rechtschreibfehlern, Grammatikfehler, Kommata wurden nur gelegentlich gesetzt. Irgendwie hat sich die Grammatik und die Orthographie schlagartig verbessert. Glaubst du, das stimmt, dass ChatGPT mittlerweile die Feder führt für sehr viele Menschen, die bei LinkedIn posten?
Glaube ich ja. Es gibt auch bestimmte Formulierungen, die sehr ChatGPT sind. Es gibt bestimmte Strukturen, die sehr ChatGPT sind. Und eine Sache, die auch viele gar nicht auf dem Schirm haben, ChatGPT verwendet gerne fette Schriften oder auch Sonderschriften. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, vor allem wenn ich zum Beispiel Diversity, Equity und Inclusion Menschen sehe, die das machen. Wer sich schon mal konkret damit beschäftigt hat, Sonderschriften und fette Schriften werden von E-Readern nicht gelesen oder können nicht gut gelesen werden. Das heißt, jemand, der das macht, diskriminiert eigentlich Menschen mit einer Leseschwäche und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle ChatGPT-User durch. Ich versuche da immer gegenzugehen, aber ja, also ich würde dem sogar tatsächlich mitunter zustimmen. Ist vielleicht nicht der größte Influencer, aber er trägt auf jeden Fall sehr stark dazu bei, wie die Plattform sich entwickelt.
Im Design, Computerdesign, im Grafikdesign gibt es eine wichtige Regel, benutzt nicht die ganzen Sondereffekte, die das Designprogramm dir anbietet. Das werden immer mehr. Ich kann die Schriften spiegeln, ich kann sie verschatten, die können von innen leuchten, sie können einen Neonrand haben und so weiter. Alles Spielereien. Jede neue Spielerei ist so lange cool, wie sie noch nicht Standard-Feature-Set in einem Designprogramm wie InDesign geworden ist. So wie es da drin steht, fangen Kreti und Pleti an, es zu benutzen und dann verbietet es sich für die Profis, das zu benutzen. Profis, die heute Design machen, suchen die originelle, neu gezeichnete Schrift, die noch nie jemand gesehen hat und die stellen sie puristisch dar, diese neue Schrift, ohne Verschattungs- oder Spiegelungs- und Schatteneffekte und Neoneffekte und so weiter. Würdest du sagen, das gilt im Tech-Sektor auch für künstliche Intelligenz? Das heißt, schalt ChatGPT aus, lies ein Buch, beschäftige dich mit dem, was da drin steht, kombiniere es mit deinen eigenen Gedanken und dann mach den Post.
Ich bin nicht komplett dagegen, ChatGPT zu nutzen. Ich nutze es auch. Aber ChatGPT darf maximal mein Sparringspartner sein und mir vielleicht ein paar Ideen oder Drehungen geben, die ich so nicht auf dem Schirm habe. Oder wenn ich partout nicht schreiben kann. Ich bin die Koryphäe auf meinem Gebiet. Aber wenn ich einen Text schreibe, dann schlafen alle beim Lesen der ersten Zeilen ein. Dann würde ich immer sagen, nutz ChatGPT, weil der bringt da so ein bisschen Pep mit rein. Aber, und das ist ganz wichtig, dass die Ideen, die Gedanken und der Spin auf deinen Post sollte nicht von ChatGPT, sondern von dir kommen. Du solltest da praktische Erfahrungen mit reinbringen lassen, weil das ist es, was es wieder menschlich macht. Und die letzte Version des Textes sollte auf gar keinen Fall von der KI kommen, sondern da musst du nochmal Hand anlegen und das wirklich dein eigen machen, weil sonst ist genau das, was wir eben auch oftmals sehen. Die Texte lesen sich alle gleich, die Formatierungen sind alle gleich. Es werden immer an denselben Stellen Emojis genutzt. Dann haben wir zwischendurch diese Fetten und Sonderschriften. Also nutzt ChatGPT gerne, um Content zu erstellen oder dir das Schreiben einfacher zu machen. Aber die letzte Version darf niemals von der KI kommen. Das wäre mein Rat.
Mach es weniger perfekt.
Richtig.
Christina Richter, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, dass du mitgemacht hast. Sehr interessant.
Ich danke dir für das Gespräch.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Mein erstes Takeaway heute ist, dass Personal Branding kein reines LinkedIn-Phänomen ist. Viele denken ja, Personal Branding ist einfach viel posten auf LinkedIn, aber es geht um viel, viel mehr, und zwar um strategische Sichtbarkeit auf Basis der eigenen Expertise. Und die entscheidende Frage dahinter ist, wofür wollen wir eigentlich bekannt sein? Und die ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Und was vielleicht ein bisschen überrascht, eine hohe Followerzahl, die bedeutet nicht automatisch, dass man echten Einfluss hat. Viral gehen ist zwar schön, aber die eigentliche Frage ist, führt die Sichtbarkeit zu echten Chancen, zu Aufträgen, zu richtigem Impact? Und ein weiterer Punkt, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, ist, dass das Nutzen von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT natürlich hilfreich ist, Zeit spart, aber man sollte auf jeden Fall authentisch bleiben. Das ist das oberste Gebot. Das bedeutet, dass man eigene Inhalte formuliert. ChatGPT kann auf jeden Fall helfen, es kann Ideen strukturieren, aber der Content, der sollte immer die eigene Handschrift tragen. Und ich finde auch, dass wer zu viel in KI vertraut und dabei ja blind ist, der riskiert diese generischen Muster oder manche Sätze, wo einfach direkt auffällt, dass man das nicht selbst geschrieben hat. Und das eigene Wissen und die eigenen Erfahrungen, das ist ja immer noch der USP, den jeder hat.
Und ich habe mir drei Punkte gemerkt. Erstens, Nahbarkeit schlägt Perfektion. Wer etwas zu sagen hat, der sollte es so tun, dass es nicht privates, aber doch persönlich klingt. Wenn man etwas Persönliches mitteilt, seine eigenen Gedanken in den LinkedIn-Post zum Tragen bringt, dann kann das einen größeren Effekt erzielen, als wenn man einfach nur generisch das aufgreift, was viele andere auch schon gesagt haben. Besonders dann, wenn es Computer sind, ChatGPT und Konsorten, die Ähnliches tagtäglich auf Tausenden von Kanälen verbreiten. Zweitens, Personal Branding sollte immer eingebettet sein in strategische Kommunikation. Bevor man loslegt, Fragen stellen. Was habe ich zu sagen? Worauf steuere ich zu? Welches Ziel möchte ich eigentlich erreichen? Was würde ich als Erfolg deklarieren? Und vor allen Dingen, wer bin ich eigentlich? Und was ist der Kern dessen, was mich interessiert? Wenn es mich interessiert, wird das wahrscheinlich auch andere Menschen interessieren. Aber wenn es mich schon nicht wirklich interessiert, werden viele andere gar keinen Grund sehen, mitzumachen, mitzuhören, mitzulesen bei dem, was ich mache. Und drittens, Menschen folgen Menschen. Menschen wollen etwas über Menschen erfahren und viel weniger über Firmen. Wenn es einem gelingt, die Aufmerksamkeit auf sich als Menschen zu lenken, dann ist auch der eigenen Firma, der eigenen Organisation, dem eigenen NGO oder jeder anderen Organisation geholfen. Wir wissen, auch das ist im Gespräch klar herausgekommen, es ist schwierig, sich selber in den Vordergrund zu stellen. Viele möchten sich gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern gelobt und anerkannt werden für das, was sie mit ihrer Arbeit machen. Sie möchten für ihre Qualität und ihre Leistung anerkannt werden, aber das muss kein Widerspruch sein. Menschen folgen Menschen. Das sollte man immer im Auge behalten, wenn man Personal Branding in Betracht zieht.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype Podcasts. Wir hoffen, es waren spannende Einblicke dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich auch wieder nächste Woche für euch und Sie da. Wann, Christoph?
Am kommenden Donnerstag um 5.55 Uhr.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
Danke fürs Zuhören und bis dann.
Das war der Hype Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.